Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Immer dann, wenn die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in irgendeiner Form die Bildungssysteme ihrer Mitglieder vergleicht, dann herrscht hierzulande schon eine gewisse Anspannung, denn der PISA-Schock hängt vielen noch in den Knochen. Am Vormittag hat die OECD nun ihre alljährliche Studie Bildung auf einen Blick vorgestellt. Sie vergleicht die Daten aus den 38 Mitgliederländern und 7 Partnerländern. Angefangen bei der frühkindlichen Bildung bis hin zur beruflichen Ausbildung, akademischen Bildung und Weiterbildungsprogrammen. Jürgen König, Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio, hat sich die Ergebnisse für uns angeschaut. Wie hat Deutschland im OECD-Vergleich nun abgeschnitten?
Also der Schwerpunkt der Studie lag in diesem Jahr bei der tertiären Bildung und da wurden Rekordwerte ermittelt. Einen höheren akademischen oder beruflichen Bildungsabschluss besaßen im letzten Jahr im OECD-Raum 48% der 25- bis 34-Jährigen. Im Jahr 2000 waren es noch 27%. Als Grund dafür wurde genannt, dass auf dem Arbeitsmarkt immer stärker erweiterte Kompetenzen gefragt seien und die höheren Gehälter, die entsprechend auch gezahlt werden. Deutschland liegt unter dem OECD-Mittelwert von 48%, wenngleich es auch hier starke Steigerungen gab. 2000 lag der Anteil der 25- bis 34-Jährigen mit Tertiärabschluss bei 22%, im letzten Jahr bei 36%. Aber eben immer noch ein deutlicher Abstand zum Mittel von 48%. Den Grund dafür sieht die OECD auch im deutschen Berufsbildungssystem, im dualen System, das eben deutlich mehr andere berufliche Möglichkeiten bietet und sehr gute, als es die Systeme vieler OECD-Länder tun. Negativ zu vermelden ist unter anderem, dass anders als in vielen OECD-Staaten der Anteil der gering qualifizierten jungen Erwachsenen in Deutschland gestiegen ist. Rund 1,5 Millionen, jeder siebte zwischen 25 und 34 Jahren steht ohne abgeschlossene Ausbildung da und das bei, wie wir wissen, gleichzeitig einer hohen Zahl offener Ausbildungsplätze.
Tja, als ich die ersten Zahlen gehört habe, habe ich noch gedacht, Grund zur Entwarnung, da muss man nicht mehr angespannt sein. Aber jetzt beim zweiten Block, da werden wahrscheinlich dem einen oder anderen,
konnte ich ihn leider nicht ersparen,
ja, Bildungspolitiker die Sorgenfalten auf die Stirn dann doch vielleicht noch kommen. Auch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die einzelnen Länder wurden ja für die Studie untersucht. Welche Unterschiede zeigen sich da?
Also abgesehen von den bekannten Unterschieden beim Grad der Digitalisierung auch im Bildungswesen, zeigt sich allenthalben ein doch ähnliches Bild. Die meisten OECD-Länder haben während der Corona-Pandemie viel stärker auf digitale Instrumente gesetzt, im Präsenz- wie im Fernunterricht. Das soll auch künftig intensiviert werden. Aber eben darauf weist die Studie eindringlich hin, für die Umsetzung der mit der Digitalisierung verbundenen Möglichkeiten, dazu, so heißt es, brauche es eben eine Innovationskultur auch in der Bildung, die, Zitat, institutionellen und regulatorischen Rahmenbedingungen bei der digitalen Bildung, die gelte es zu verbessern. Auch bei der öffentlichen Beschaffung im Bildungssektor müsse man mehr auf die digitalen Möglichkeiten achten. Die Lehrkräfte müssten mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet werden, um zum Beispiel digitale Instrumente im Unterricht auch zur Weiterbildung zu nutzen.
Nun herrscht ja in Deutschland akuter Lehrkräftemangel. Welche Erkenntnisse bietet die Studie dazu?
Also da ist zunächst sehr interessant, dass die Durchschnittsgehälter deutscher Lehrkräfte im Sekundarbereich 1 die zweithöchsten sind im OECD-Raum. Nur in Luxemburg, da sind sie noch höher. Die deutschen Gehälter liegen mehr als doppelt so hoch wie im OECD-Mittel. Gleichzeitig liegt das Unterrichtspensum mit 641 Stunden pro Jahr in Deutschland unter dem OECD-Mittel, das bei 711 Stunden liegt. Aber, das hebt die Studie auch hervor, die Gehaltsstruktur in Deutschland ist vergleichsweise flach. Also weder Qualifikation noch Leistung haben wesentlichen Einfluss auf die Gehälter. Das ist in anderen Ländern deutlich anders.
Also wenn die Bezahlung vergleichsweise so gut ist, wieso gibt es dann einen solchen Lehrkräftemangel in Deutschland?
Auf diese Frage, Frau Brinkmann, wollte ich natürlich hinaus. Der OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher, er formulierte es heute so: Der Lehrerberuf sei nicht finanziell unattraktiv, er sei intellektuell unattraktiv. Hochqualifizierte, so Schleicher, würden heute eher ein Arbeitsumfeld suchen, das Entwicklungsmöglichkeiten bietet, bessere Karriereaussichten, Differenzierung im Aufgabenbereich, gute Unterstützungssysteme im beruflichen Umfeld. Wir kennen alle die Klagen, die Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler individuell zu betreuen, die seien zu gering, die Fülle der außerschulischen Arbeiten zu groß, das betont auch die Studie. Und auch die Länge der Ausbildung sowie, mangelndes gesellschaftliches Ansehen des Lehrerberufs. Auch das wurde heute als ein Grund dafür genannt, dass sich eben doch viel zu wenige dafür entscheiden, Lehrerin oder Lehrer zu werden.
Soweit Jürgen König. Vielen Dank nach Berlin. Und warum trotz guter Bezahlung immer weniger junge Menschen Lehrkräfte werden wollen und wie sich das ändern könnte, das beschäftigt uns in einer eigenen Serie zum Thema Lehrkräftemangel in dieser Woche.